Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bühne. Mein Name ist Mohammed Amjahid. Ich bin Buchautor und Reporter für die Wochenzeitung Die Zeit und Kurator dieses Jahr des Themenschwerpunkts. Gestern ging es um Umverteilung von Wohlstand in Europa und über die sogenannte europäische Zivilisation. Wir knüpfen heute an diese Diskussion an. Es wird um Identity Politics gehen in Europa, über Identitäten, beziehungsweise wie idiotisch oder clever das sein kann, um konkrete Politik zu gestalten. Gleich werden hier alle Gäste Platz nehmen und ich gebe an Harald Asel, Journalist, Moderator beim RBB Inforadio ab und wünsche Ihnen eine kontroverse Diskussion.
Und wir sind ein bisschen unter Zeit.
Ja, okay. Ist das so? Ja, tut mir leid. Ja. Also, dann lassen Sie es.
Dann nutze ich schon mal die Zeit. Schönen guten Tag, guten Morgen. Für manche ist es das ja noch. Und sage zwei, drei kurze Vorbemerkungen, weil wir diese Diskussion aufzeichnen für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wir haben im Inforadio dort eine wöchentliche Diskussionssendung, die wir an öffentlichen Orten mit vielen Partnern aufzeichnen. Das Forum im Inforadio sonntags um 11 Uhr, in der Wiederholung um 20 Uhr. Und Sie können es auch als Livestream, Sie können es als Podcast, Sie können es auf unserer Internetseite auf vielen Wegen empfangen. In der Ausstrahlung wird es zweimal kurz Unterbrechung durch Nachrichtenschlagzeilen geben. Also Sie müssen sich nicht wundern, wenn ich jetzt zwischendurch mal sage, übrigens, jetzt machen wir mal kurz Wetter, Verkehr und Nachrichten. Sie brauchen keine Angst zu haben, es wird nicht das Wetter vom 25. März gesagt. Am nächsten Sonntag haben wir nämlich das Thema der Wahl in A. Das wusste ich, dass das genau passiert, wenn ich das runterdrehe. So, und ich sage sowieso die Leute, die hier auf dem Podium sitzen, zwischendurch ein paar Mal an, denn das gehört ja für die Radioleute auch dazu. Falls wir hier auf dem Podium Handys haben, die klingeln würden, können wir die stumm schalten? Haben wir nicht. Super. Gut. Dann können wir ja eigentlich anfangen. So. Überall rumort es in Europa. Immer mehr Regionen wollen eigenständige Wege gehen. Mancher Konsens unter den Nationalstaaten wird aufgekündigt. Es geht um Auseinandersetzungen auch zwischen Zentren und Peripherien, Nord und Süd, alten und neuen Europäern. Und immer steht die Frage im Raum, was ist die jeweilige, was ist meine Identität? Ein Signal für das Zerbrechen des Gemeinsamen? Lässt sich so die derzeitige Situation beschreiben oder vielleicht doch ganz anders? International eng verflochten sind die politischen und gesellschaftlichen Dynamiken. Sie sind voneinander so abhängig, dass Spielräume für unterschiedliche Aktionen eng geworden sind. Identität wird zur Marke, zum Standortfaktor, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber auch zu einer Art Verhandlungsmasse im europäischen Spiel, also so wie Agrarüberschüsse und Kohlesubventionierung. Also alles nur halb so wild. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, aufgezeichnet auf der Leipziger Buchmesse beim Schwerpunkt Europa 21, Denkraum für die Gesellschaft von morgen, in Zusammenarbeit mit der Robert-Bosch-Stiftung. Identität als Selbstvergewisserung und Ressource, aber auch als Scheuklappe und Abgrenzung. Welche Rolle spielt dieser Begriff im heutigen und vielleicht im künftigen Europa, regional, national und europaweit? Und vor allen Dingen, wo liegen die Probleme dabei? Wir, die Identioten, haben wir mit Fragezeichen diese Runde überschrieben, um zu fragen, wie weit führt uns Identität und wo führt sie uns in die Irre? Bei mir sitzen vier Beobachterinnen und Beobachter dieser Entwicklungen. Herzlich willkommen, sage ich, Elisa Simantke. Sie hat als Europakorrespondentin unter anderem aus Schottland und Griechenland berichtet. Sie koordiniert den Rechercheverbund Investigate Europe. Alexandra Rybinska, Politikwissenschaftlerin, in Warschau geboren, in Deutschland und Großbritannien aufgewachsen. Sie arbeitet als Journalistin für die Internetzeitung und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es noch behalten habe. Wypolitice PL und Wyszczeci. Ich werde es lernen. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Stefan Schlegel arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen, ist aber auch Vorstandsmitglied der liberalen Bewegung Operation Libero in der Schweiz. Und Matthias Meissner, Redakteur des Berliner Tagesspiegel. Er hat 2017 ein Buch herausgegeben, Unter Sachsen zwischen Wut und Willkommen. Ja, wenn ich das eben gerade schon so in einem Fortissimo rausgejagt habe mit der Identität, mit den Identitäten in Europa. Sie vier beschäftigen sich ja zwangsläufig damit intensiv. Was ist eigentlich neu an dieser Entwicklung und was sind Dinge, die wir vielleicht nur die ganze Zeit nicht so intensiv wahrgenommen haben, Elisa Simantke?
Also ich würde schon sagen, dass es ein Thema ist, was unterschwellig natürlich schon lange eine Rolle spielt. Wir hatten diese Diskussion über eine europäische Verfassung, über eine gemeinsame europäische Hymne. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hat noch keiner an große Abspaltungen gedacht. Und trotzdem wurde dagegen gestimmt. Das hat damals ganz, ganz viele Menschen in Europa überrascht. Vor allem in Deutschland haben wir nicht sehr damit gerechnet. Und das ist für mich immer so eine Art, der Gefühl, so ein Ausgangspunkt einer Entwicklung, die wir heute einfach sehr stark sehen. Also viele sprechen von einer Rückbesinnung. Ich würde sagen, es gibt ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und dabei eben sozusagen eine Fokussierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf das Kontrollierbare, auf das Überschaubare. Und meiner Meinung nach ist das eben für viele Menschen zurzeit die Antwort, ihre, ich sag mal, nationale Identität und nicht unbedingt mehr die Definition in erster Linie als Europäer, obwohl man wahrscheinlich wirklich berechtigt die Frage stellen kann, wer sich bisher als Europäer definiert hat oder ob uns das einfach in so einer Art Europaglückseligkeit in Deutschland lange nicht aufgefallen ist, dass das eben bei weitem nicht überall der Fall ist.
Bedürfnis nach Kontrolle, da werden wir drüber reden, auch wer will wen wie kontrollieren. In Ihrer Arbeit, Alexandra Rybinska, welche Rolle spielt da das Thema Identität?
Ich weiß nicht, ob ich davon Kontrolle sprechen würde oder auch dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich denke, das Problem ist, jetzt der Nationalstaat erfüllt eine wichtige Funktion. Er bietet einen Rahmen für die Demokratie. Die Demokratie muss auf einer Gemeinschaft gestützt sein. Das ist ein sozialer Vertrag, für den dieser Nationalstaat einen Rahmen bietet. Er ermöglicht auch den Wohlfahrtsstaat. Eine Solidarität zwischen den Generationen ist nur möglich, wenn es eine gemeinsame Identität gibt. Ich werde nicht für völlig fremde Menschen arbeiten, mit denen ich mich nicht verbunden fühle. Das alles ist nach wie vor unverändert. Und das Problem, glaube ich, für viele in Europa ist, dass sie nicht wissen, womit dieser Nationalstaat, wenn wir darüber diskutieren, dass wir ihn abschaffen wollen, womit er ersetzt werden soll. Und das, was die Europäische Union anbietet, ist weder demokratisch, wirklich demokratisch, und weder noch transparent. Und ich glaube, es gibt eine große Unsicherheit diesbezüglich. Und das Zweite ist, natürlich ist der Nationalstaat im Augenblick unter Druck. Er ist unter Druck von oben, also von supranationalen Strukturen und von unten, und das ist die Masseneinwanderung. Ja, denn der Nationalstaat garantiert bestimmte Rechte und die funktionieren oft nur, wenn zum Beispiel Zuwanderung andere Elemente kontrolliert sind.
Es gibt noch auch darüber werden wir gleich sprechen, es gibt noch einen anderen Druck von unten und das ist aus den Regionen, also die Frage von bestimmten Gruppen, die sagen, wir sind selber eine eigene Nation und nicht Teil einer anderen Nation. Auch darüber müssen wir noch reden. Wie ist das in dem glücklichen Schweiz? Ich habe gelernt, es gibt ja immer diesen berühmte Update der Reihenfolge der glücklichsten Länder. Und diesmal ist Finnland ganz oben und uneinholbar die Skandinavier. Aber an Platz 5 ist schon die Schweiz. Ist das glücklich sein in der Schweiz, Teil der Schweizer Identität? Oder hat man vielleicht Glück, weil man nicht in der EU ist?
Ich würde sagen, inzwischen ist das nicht zur EU gehören ein wesentlicher Teil der Schweizer Identität und damit auch eines der ganz zentralen Probleme, der politischen Probleme in der Schweiz, weil die Schweiz wird über absehbare Zeit ein Passivmitglied der EU werden müssen und das Nichtmitgliedsein ist zu so einer heiligen Kuh geworden, dass das zu einem sehr schmerzhaften Prozess werden wird.
Sie müssen ja auch viele Gesetze einfach übernehmen, um mit der Europäischen Union Dinge umsetzen zu können.
Genau, und was auf die Schweiz zukommen wird, ist eine institutionelle Anbindung an die EU mit einer Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof, mit einer automatischen Rechtsübernahme. Und damit muss dann eben genau diese heilige Kuh geschlachtet werden, auf der die Schweiz seit 1992, seit dem EWR-Nein, ihre Identität, ihre kollektive Identität zu einem großen Teil aufgebaut hat. Aber wenn Sie mich fragen, weshalb ist die Schweiz ein relativ glückliches Land, dann ist die Antwort darauf wahrscheinlich die Vielschichtigkeit ihrer Identitäten und dass Identitäten in keinem Fall zusammenfallen mit politischen Organisationseinheiten. Ja, es gibt verschiedene Sprachgruppen, die sind aber nicht deckungsgleich mit den verschiedenen politischen Subentitäten, mit den Kantonen. Es gibt verschiedene Konfessionen, es ist ein Flickenteppich aus protestantischen und katholischen Gebieten, die sind aber nicht deckungsgleich mit den politischen Einheiten. Und so ist ein institutionelles Gefüge entstanden, in dem nie eine dieser verschiedenen Schichten von Identität überhand nehmen kann, dominierend werden kann, wo man nie eine Bewegung anhand eines identitären Merkmales organisieren kann. Und das hat der Schweiz immer geholfen, Konflikte mit Kompromissen lösen zu müssen.
Verschiedene Schichten von Identitäten. Da sind wir jetzt schon mitten in der großen Frage, wie wir eigentlich, wenn wir über Europa reden, gibt es ein Signal? Also, ja, Sie haben mich so schön angeschaut, Herr Schlegel, und dabei nicht am Mikrofon vorbeigeredet. Das war, glaube ich, der Hinweis, den wir hier bekommen haben. Gut, Matthias Meissner, verschiedene Identitäten, das kann als eine Chance begriffen werden, das kann als eine Herausforderung begriffen werden. Jetzt nehme ich Sie mal als Experten für Sachsen, als Teil sozusagen der deutschen Identität, die sächsische Identität. Was haben Sie denn da herausgefunden? Wie problematisch, aber auch wie fruchtbar ist das denn hier?
Also zunächst mal kann da ja eine Stärke drin liegen. Ich habe in der Tat seit fast 30 Jahren die politische Entwicklung in Sachsen beobachtet, viele Jahre dort auch selbst gelebt und habe insofern auch live miterlebt, wie Kurt Biedenkopf 1990 begann, den Sachsen eine eigene Identität erstmal nochmal stärker einzuflößen. Es gab die drei DDR-Bezirke, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig, die wurden zusammengefügt zu einem Bundesland. Biedenkopf war schnell dabei, dass dieses Bundesland auch den Titel Freistaat trägt, so wie Bayern. Auch da gibt es so eine gewisse Nähe. Er hat ganz früh begonnen. Thüringen hat das dann nachgemacht quasi. Er hat ganz früh begonnen, einmal jährlich einen Tag der Sachsen auszurichten. Und zunächst hatte das auch durchaus Sinn. Die Sachsen fühlten sich wieder als Gruppe, hielten besser zusammen. Es stellte sich auch so ein gewisses Gefühl der Überlegenheit ein. Und was sich dann nur über die Jahre entwickelt hat, das ist dann eine durchaus problematische Entwicklung, weil diese Identität wurde auf einmal so stark, dass sie auch einherging mit einer Abschottung gegenüber Fremden. So, das, was man eigentlich in Sachsen gerade hätte erwarten können, Nachbarland Tschechien, Nachbarland Polen, dass da grenzüberschreitend viele Dinge passieren, das passierte kaum. Selbst in einer Stadt wie Görlitz nicht, die einen quasi polnischen Stadtteil hat mit Skorzelec. Und an der Stelle hat die einst gute Idee, die hat sich so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt aus meiner Beobachtung.
Das wäre jetzt auch die Aufgabe von politisch Verantwortlichen. Ich komme noch mal zurück zu Erfahrungen, die Sie alle auch machen als Beobachter, als Wissenschaftler, als Journalisten. wie man das beschreiben kann. Wir haben eben Elisa Simantke doch gehört, Stichwort Nationalstaat. Nun gibt es in Europa ganz unterschiedliche Nationalstaaten, zentralistische, sehr stark föderale, welche mit Abspaltungstendenzen wie in Spanien oder wie in Großbritannien. Wie unterschiedlich erleben Sie das denn in Ihrem Netzwerk? Wie diskutieren Sie das da?
Ich weiß, dadurch, dass wir jetzt alle ganz brav hintereinander weg antworten, macht das das Aufeinander-Antworten extrem schwer.
Dann antworten Sie lieber aufeinander.
Aber eben bei Alexandra sind so ein paar Begriffe gefallen, die mich dann doch so sehr stören, dass ich darauf irgendwie gerne reagieren würde. Das sind scheinbare Fakten wie die Masseneinwanderung, während zum Beispiel die Abgrenzung der Staaten jetzt immer weiter steigt, während die Flüchtlingszahlen sinken. Ich weiß, das ist eine Diskussion, die man eigentlich nochmal separat führen müsste, aber auch diese Annahme der Abschaffung der Nationalstaaten. Also wenn man sich Europa anguckt und wenn man sieht, wo die Schwierigkeiten liegen, dann sieht man da, dass gerade diese mangelnde Transparenz oder die mangelnde Demokratie in den Institutionen liegt, die stark nationalstaatlich geprägt sind, wie eben der Rat, ja, in dem sozusagen die wichtigsten Entscheidungen fallen, wo einfach Nationalstaaten auf einer Ebene miteinander diskutieren. Und da sind wir ganz, ganz, ganz weit weg von der Abschaffung der Nationalstaaten. Und das einfach sozusagen so als Begriff, der dann so selbstverständlich steht, das sehe ich nicht. Und ich sehe auch zum Beispiel in so einem Netzwerk, wie in dem ich arbeite, also wir sind 9 investigative Journalisten aus 8 europäischen Ländern, da kann man gar nicht davon sprechen, dass es da irgendeine Abschwächung der nationalen Identitäten dieser Menschen gibt. Also klar arbeiten wir zusammen, wir arbeiten an Themen zusammen, wir versuchen so eine Art europäische Kernrecherche auf die Beine zu stellen, aber dabei haben wir von Tag 1 und von Minute 1 die Unterschiedlichkeit dieser Leute irgendwie auf dem Tisch. Also viele kulturelle Vorurteile, die sich Tag für Tag bestätigen, über die wir aber eben gemeinsam lachen können, ne? In der Arbeitsweise,
die Südeuropäer wollen ihre Siesta behalten, obwohl die Nordeuropäer sagen, das brauchen wir nicht und solche. Das ist ja nun Teil von Folklore.
Das ist ein Vorurteil, oder?
Ja, ist das Teil von Folklore? Na, oder?
Ich würde eher sagen, sozusagen, wie strukturiert man Diskussionen? Kommt man da mit einer festgelegten Agenda? Ja? Oder gönnt man sich ein bisschen Kreativität im Austausch? Was ist der beste Weg, um am Ende ein gemeinsames Ergebnis zu haben? Darüber kann man wunderbar streiten und ich würde sagen, keiner davon macht am Ende irgendwie Abstriche und trotzdem muss man irgendwie ein gemeinsames Ergebnis haben und dann hat man die Dame aus Norwegen bei uns dabei, die dann so UN-mäßig am Ende irgendwie doch zwischen allen schlichtet und so, die Deutschen, die ihre Punkte aufgeschrieben haben, die anderen, die irgendwie eine wildere, kreativere Diskussion fördern und so weiter. Und am Ende müssen wir aber ein Ergebnis liefern. Und meiner Meinung nach ist das auch eine Stärke irgendwie der EU, die wir manchmal da vielleicht im Kleinen nachspielen. Aber es geht eben dabei um Gleichberechtigung, um Gesichtswahrung, um ein Nicht-Herabschauen auf andere in diesem Staatenbund. Und ich glaube, da geht viel
und
schief.
Und Sie meinen, das funktioniert?
Naja,
also die EU-Ebene in den EU-Verträgen steht, die Europäische Union ist eine Gemeinschaft von gleichberechtigten Staaten.
Genau, und ich kann
ist Ihrer Meinung nach das in der Praxis vorhanden?
Nee, das kann ich so nicht bestätigen, nein. Also wenn man so wie ich über die Euro-Krise berichtet hat, kann man den Standpunkt ganz bestimmt nicht vertreten. Da sind wir uns ganz einig, aber dass wir uns da irgendwie der Abschaffung der Nationalstaaten nähern, das ist...
Nein, nähern wir uns nicht, habe ich auch nicht behauptet. Also nähern wir uns nicht, aber es gibt Druck. Ja? Der Nationalstaat ist unter Druck aus verschiedenen Richtungen. Das ist ja ganz bestimmt. Und es ist klar, dass die Europäische Union eben es nicht schafft, hier tatsächlich in den Entscheidungsprozessen, die vorhanden sind, alle auf die gleiche Art und Weise gleichberechtigt mit einzubeziehen. Und ich glaube, nicht nur der Europäische Rat ist so eine Stelle eines Mangels an Demokratie. Ich glaube, wenn wir uns die gewählten, nicht gewählten EU-Kommissare anschauen, Herr Juncker und so weiter, das sind keine demokratischen, transparenten Prozesse. Ich glaube, die letzte Affäre um die Ernennung von Herrn Martin Selmayr zum Generalsekretär Absolut. Der Europäischen Kommission hat ja sehr viel Streit hervorgerufen und nicht ohne Grund.
Aber wir wollten...
Da mangelt es doch ein bisschen an Demokratie und Transparenz.
Doch eigentlich nicht über Europa als demokratisches Projekt sprechen, sondern die Frage der Identität und der Identitäten heute behandeln. Und dabei steht immer dieses Wir im Raum. Ich würde gerne nach Wetter, Verkehr und Nachrichtenschlagzeilen mal wissen, worüber wir eigentlich reden, wenn wir von Wir reden. So, wo ist denn meine nächste Karte? Sie dürfen gar. Europa 21. Ach so, ja. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, tatsächlich Wasser uns zuzuführen.
Ja.
Europa 21, Denkraum für die Gesellschaft von morgen, ein Programmschwerpunkt zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung in Halle 4 des Leipziger Messegeländes. Sie hören es, das Gemurmel des permanenten Gespräches. Was Sie nicht hören, ist die Vielsprachigkeit nebenan, der Veranstaltungsort des Gastlandes Rumänien. Wir sind in einer internationalen Halle. Wir, das sind hier auf dem Podium weiterhin Stefan Schlegel, Elisa Simantke, Matthias Meissner und Alexander Rybinska. Ja, und wir waren eben gerade mit den Demokratiedefiziten Europas beschäftigt und wollten über Identität sprechen. Die spannende Frage ist, wen meinen wir, wenn wir wir sagen? Und wen meinen die verschiedenen Gruppen in Europa, auch die Regionen? Weil wir meint ja immer auch, und da sind die anderen. Was für Erfahrungen machen Sie, Matthias Meissner?
Ich würde mir ja wünschen, weil wir eben über Probleme gesprochen haben im Kontext mit der EU, dass die unterschiedlichen Identitäten in Europa viel stärker so als Kraftquelle gesehen werden. Ich habe vor ein paar Jahren mal die Slowakei besucht und bin dort die ganzen Grenzregionen abgefahren, zu Polen, zur Ukraine, zu Ungarn, zu Tschechien, und habe gemerkt, das ist extrem spannend, was da auch zusammenwachsen kann, wie Minderheiten in den Nachbarländern wohnen, wie über die Grenzen Dinge passieren. Und weil wir eben auch eben angesprochen hatten, was möglicherweise schiefläuft in Brüssel, muss ich aber doch sagen, ein bisschen wünsche ich mir auch von den mittel- und osteuropäischen Ländern, die neu in der Gemeinschaft sind, dass sie eine stärkere europäische Begeisterung zeigen für die Idee, und dieses nicht hinten angestellt sein, was da vermittelt wird, versuchen in den Hintergrund zu stellen und dieses eher Spannende rauszunehmen. Das ist das, was ich zu Beginn auch schon zu Sachsen sagte. Das liegt im Dreiländereck, dieses Bundesland, und da gäbe es wahnsinnig viele Möglichkeiten für Anknüpfungen und sie werden nicht genutzt.
Stefan Schlegel?
Ja, was mache ich für Erfahrungen mit Identitäten? Was ich sagen kann, was hat uns dazu bewogen, den Beobachterposten zu verlassen und selber politisch aktiv zu werden, ist die Erfahrung, dass von Rechtspopulisten die Ressource Identität sehr stark genutzt worden ist und dass sie dadurch die Debatte nach Belieben dominieren konnten, die Agenda zu ihren Gunsten verschieben konnten und dass die anderen darauf keine Antwort gefunden haben. Und Teil unserer Motivation, selber etwas zu tun, ist darauf, eine Antwort zu geben, ein Angebot an Identität zu machen, das weniger ausschließend ist, das niederschwellig ist, zu dem man dazugehören kann, wenn man dazugehören möchte. Eines, das Politik, das eine andere Politik als eine rechtsnationale, populistische Politik ist, auf Werten basieren kann und einen Wertekanon als Gegenangebot machen kann, nicht eine Liste von Interessen, die es zu verteidigen gibt gegen Rechtspopulisten. Und der Effekt, der dadurch entsteht, wenn man ihr Gelände besetzt und Identität thematisiert und Werte thematisiert, der Effekt, der eine kleine Bewegung machen kann, ist verblüffend. Und ich glaube, wenn das europäische Projekt Erfolg haben sollte, soll, dann ist es wichtig, dass Bewegungen wie unsere, die versuchen Populismus zu bekämpfen, die versuchen Nationalismus zu bekämpfen, sich europäisch vernetzen. Einerseits, um ihren Beitrag zu leisten zur Schaffung einer europäischen Identität, die muss geschaffen werden durch Bewegungen, durch Diskussionen, und andererseits, um die Gefahr des Rechtspopulismus gemeinsam bändigen zu können, denn die Rechtspopulisten selber, das hat jetzt der Besuch von Steve Bannon in Europa wieder gezeigt, die arbeiten schon lange zusammen, die tauschen sich aus, die finanzieren sich gegenseitig, die wissen, wie Best Practices funktionieren, und wenn wir das nicht auch tun, dann haben wir auch einen strukturellen Nachteil gegenüber ihnen. Der erste strukturelle Nachteil, den wir überwinden müssen, ist, dass wir selber anfangen, das Thema Identität zu besetzen und mit Identität Politik zu machen.
Und dabei natürlich zu fragen, ja, wie finden wir denn heraus, was dazu gehört? Sie haben von Werten gesprochen, man kann sozusagen Rechtsgemeinschaft thematisieren. Wir haben hier im Rahmen von Europa 21 sehr viel zum Thema universelle Menschenrechte schon gesprochen. Manchmal liegt ja der Teufel dann im Detail. Da Sie ja alle unterwegs sind und sich sehr genau anschauen, was in den einzelnen Ländern auch von wem wie wahrgenommen wird. Was an dieser Identitätsdebatte ist eigentlich eine politische, eine intellektuelle, eine Debatte der Journalisten? Und was hat mit bestimmten Erfahrungen von Menschen, die vielleicht sich marginalisiert fühlen, im allgemeinen Diskurs zu tun? Also was passiert mit denen, die sagen, ich habe außer dem Hinweis auf meine Identität jetzt nicht viel Möglichkeiten, mich zu Wort zu melden?
Matthias Meissner. Ich glaube ja tatsächlich, dieser Hinweis darauf, dass dieser Begriff Identität genutzt wird von Rechtspopulisten, ich will fast sagen, er wird zum Teil missbraucht. Wenn wir das Thema unserer Veranstaltung sehen und den Begriff Identioten, da steckt ja irgendwie das Wort einerseits Idiot drin. Ich habe mich auch erinnert gefühlt an identitäre Bewegung und denke in der Tat, dass wir es jetzt nicht mit einfach einer journalistischen Beobachtung zu tun haben. Wir machen uns als Journalisten Sorgen, sondern wir haben es eben damit zu tun, dass eine Sache, die eigentlich toll ist, dass es ganz unterschiedliche Volksgruppen in diesem Europa gibt, dass die immer stärker in Anspruch genommen wird, um eine Abgrenzungspolitik gegen Flüchtlinge zu machen, Ängste zu schüren. Ist auch interessant, wenn man zum Beispiel auf Sachsen guckt, die höchsten Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl hatte die AfD in den grenznahen Landkreisen, zum Beispiel Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und Görlitz, wo sie die Direktmandate gewonnen haben. Und auch da wurde Grenzregion nicht positiv gesehen, sondern es wurde als Argument genommen, Sicherheitsfragen, Kriminalität. Das ist oft überhaupt nicht unterlegt durch Fakten, dient aber dazu, zu mobilisieren im Sinne der Rechten. Da finde ich, da brauchen wir eine breite Diskussion, um zu überlegen, wie gegengehalten werden kann.
Elisa Simanko?
Ja, ich frage mich halt oft, ob Motive eine Rolle spielen. Also gerade wenn ich mir diese separatistischen Bewegungen angucke, wenn man jetzt einfach mal Schottland neben Großbritannien legt, also Schottland mit ihrem Referendum, wo sie sich abspalten wollten irgendwie von Großbritannien, dann haben sie sich zum größten Teil dafür entschieden, dabei zu bleiben. Gut, und jetzt nimmt sie quasi England mit raus. Obwohl sozusagen die Motivation der Schotten sehr aus unserer Sicht proeuropäisch war, sozusagen sie wollten gerne bei der EU bleiben, dann gab es den Druck von Spanien, die wiederum Angst vor Katalonien hatten etc. Und nun hat man da eben diese Gemengelage. Und ich habe mich oft gefragt, wenn am Ende das Ergebnis dasselbe ist, eine Abspaltung eines gewissen Landes von der Union, zählt es eigentlich, aus welchen Motiven sie das machen? Also ist das, weil das sozusagen eigener wirtschaftlicher Egoismus ist? Ist es, weil es sozusagen eine Abgrenzung nach außen ist? Oder ist es einfach, weil man sich sozusagen irgendwie einen idealeren, auch aus, ich würde mal sagen, linksliberaler Sicht, idealeren Staat wünscht, den man sich aber irgendwie nur im Kleineren vorstellen kann? Und ich komme da ganz oft ins Zweifeln, also auch so bei meinen eigenen Motiven, weil ich das eine irgendwie sympathisch finde und das andere unsympathisch. Und ich glaube, da muss man sich ganz oft hinterfragen, ob gut gemeint am Ende zu was Gutem führt, ob aus unserer Sicht schlecht gemeint vielleicht auch was ist, was man irgendwie wieder einfangen kann und in die richtigen Bahnen lenken, wenn man den Menschen irgendwie das Gefühl gibt. Weil ich meine, am Ende ist ja auch wirtschaftlicher Egoismus nicht unbedingt verurteilenswert, weil es darum geht, dass die Menschen wollen, dass es ihnen und ihren Kindern und den nächsten Generationen irgendwie gut und besser geht. Und wenn man es irgendwie schafft, so eine Erzählung wieder ins Positive zu drehen, so dieses gemeinsam geht es uns besser, gemeinsam geht es dem Wirtschaftsraum besser, gemeinsam geht es dem Einzelnen besser, dann glaube ich eben, nimmt man solchen Bewegungen auch sozusagen den Wind aus den Segeln, und zwar wahrscheinlich eher, indem wir sozusagen abgrenzen, es gibt so diesen Teil der Gesellschaft, der ist offen und liberal und gut, und dann gibt es diesen Teil der Gesellschaft, der ist abgehängt und egoistisch und schwierig und irgendwie so. Und ich glaube, das ist eben dann auch als Journalist oft nötig, die eigenen Motive und die, sage ich mal, diese gefühlige Hinneigung zu einem bestimmten Thema oder Verurteilung des Brexit gegenüber anderen Bewegungen.
Aber wie viel an diesen Identitäten, die da entstehen, auch nationale oder regionale, die sich national begreifen, sind eigentlich sozusagen tatsächlich sedimentiert. Also ich habe das jetzt bei Katalonien gemerkt. Also da geht es nicht darum, wir wollen unsere Botifarra, unsere Wurst erhalten. Da gibt es ja ein Siegel der EU für regionale Waren, sondern wir erinnern uns an die Niederlage 1714. Keiner von uns war dabei, aber wir erinnern uns daran. Ja. Es gibt, wenn ich mir jetzt beispielsweise in Polen anschaue, eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Jahr 1918, das Ende des Ersten Weltkrieges, die wieder Erlangung der staatlichen Eigenständigkeit. Das heißt, man sieht da sehr stark positiv drauf. Zwei Länder weiter in Ungarn ist die gleiche Zeit, die Zeit der Amputation. Das gibt also in Europa nach wie vor viele nationale Narrative, die mit Geschichte zu tun haben, aber die sich alle möglicherweise auch einander widersprechen und aufgerufen werden in der Gegenwart. Alexandra Rybinska.
Ich weiß nicht, ob Sie sich widersprechen. Ich glaube, die Erfahrung der osteuropäischen Länder war eine völlig andere. Was man oft außer Acht lässt, Sie sagten Begeisterung, mehr Begeisterung für das europäische Projekt. Ich glaube, die Erwartungen in Polen, wo wir 130 Jahre lang als Staat nicht existiert haben, danach der Kommunismus, ein Mangel an Souveränität, der polnische Staat, den gab es nicht. Wir hatten gar nicht die Chance, aus einer ganz kurzen Zeit der Zwischenkriegszeit, die auch nicht ideal war, wirklich als Staat zu existieren. Und ich glaube, das ist natürlich auch mit gewiss in einer Furcht verbunden, dass wir in diesem Europa jetzt aufgelöst werden, dass wir in ihm irgendwo untergehen. Dazu kommt noch eine völlig andere Erfahrung. Wir haben die 68er-Bewegung nicht gehabt.
Sie hatten 68 mächtige Proteste.
Was völlig anderes. Aber das war was völlig anderes. Das, glaube ich, kann man nicht vergleichen. Wir hatten diesen Multikulturalismus nicht und wir kamen in dieses Europa hinein und es waren sehr viele Erwartungen damit verbunden, dass wir so werden wie Deutschland, dass wir so werden wie Frankreich. Und ich glaube, das kann so nicht funktionieren. Das geht nicht aus dieser Erfahrung heraus. Das ist das Erste. Und ich glaube, das versteht man oft im Westen Europas nicht. Dieses andere Selbstverständnis. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich uns auch sehr schnell klar geworden sind darüber, wie Europa funktioniert, wie die Mechanismen funktionieren, wer der Stärkere ist, wer der Schwächere. Und wir merken es immer wieder bei Projekten, wo unsere nationalen Interessen, wie Nord Stream 2, das ist ein Beispiel, wo wir
also dann... Also die Ostsee-Pipeline.
Richtig, die Ostsee-Pipeline. Und was jetzt regionale Identitäten anbetrifft, wir haben ja Schlesien, das ist, ich glaube, so unser Katalonien natürlich im viel, viel kleineren
Sinne. Ja, da möchte aber doch niemand weg, oder?
Na, es gab eine Volksbefragung, bei dieser Volksbefragung kam heraus, dass 880.000 Schlesier gaben an, sie fühlen sich Polen als Polen und als Schlesier. Und ich glaube, 300.000 gaben an, sie fühlen sich nur als Schlesier. Das ist nicht viel. Daraus kann man schwer eine Autonomie erschaffen. Ich glaube, das weiß die Bewegung für die Autonomie Schlesiens auch. Aber wir haben eben dieses Problem. Und ich glaube, die Europäische Union hat sehr viel dazu beigetragen, dass das Problem des Separatismus stärker geworden ist. Denn man hat in diesen Programmen der Euroregion, des Regionalismus, hat man das gefördert, weil man eben den Regionalismus als eine Waffe sah oder als ein, um das nicht so stark zu formulieren, als eine Methode.
Also grenzüberschreitende Zusammenarbeit etwa in der Oder-Region.
Also nicht nur, man hat auch sehr viel investiert, die Europäische Union hat sehr viel investiert, um eben Regionen
oder
zu stärken.
Oder Salor-Lux, es gibt es auch im Westen.
Ja, also um einfach den Nationalstaat zu schwächen, weil man das
als... Das ist jetzt
Grundlage sieht, um eben die europäische Integration voranzutreiben. Und leider ist das Ergebnis eben Katalonien.
Ich würde gerne wieder auf die Identität zurückkommen, weil Sie aber und nicht über EU-Politik alleine sprechen. Aber bitte, Stefan Schlegel.
Also ich muss sagen, das hat verschwörungstheoretische Züge, nicht, dass es diesen Plan gibt, den Nationalstaat zu schwächen und dass die Regionalpolitik der EU eine Säule dieser Politik ist. Und ich möchte mich ganz stark dafür aussprechen, dass das Konzept des Europa der Regionen noch eine andere Dimension hat als eine identitäre Dimension. Und ich würde stark lösen wollen von der identitären Dimension, obwohl ich glaube, dass es die hat und dass die Identität, die Regionen anbieten können, einfach von der Skala her weniger problematisch sind als nationale Identitäten, weil sie nicht ganz so groß sind und weil ihre Provinzialität, ihr Chauvinismus und damit ihre Lächerlichkeit eher auffällt auf einem kleinen Maßstab. Ich bin gegenüber vom Liechtenstein aufgewachsen, das hat ungefähr so viele Einwohner wie hier zwischen zwei Tramstationen wohnen wahrscheinlich. Und wenn die für sich eine nationale Identität in Anspruch nehmen, dann sieht man, dass man das Konzept von nationaler Identität einfach kleinschrumpfen muss, um seine Absurdität jedem vor Augen zu führen. Aber ich glaube, dass unabhängig vom Thema Identität kleine Verwaltungseinheiten Vorteile haben gegenüber großen Einheiten und dass wir deshalb zunächst die Diskussion führen sollen, wo, auf welcher Ebene werden politische Leistungen denn am besten erbracht? Sind dafür Nationen nicht für die meisten Aufgaben etwas zu groß und für die anderen Aufgaben etwas zu klein? Würden nicht 95% der öffentlichen Aufgaben am besten auf einer regionalen Ebene erbracht und die anderen eben auf einer kontinentalen Ebene? Und von da aus, wenn wir uns einmal darauf geeinigt haben, wo gehören Kompetenzen denn hin, können wir uns dann immer noch überlegen, ja, wie unterfüttern wir denn die jetzt mit einer regionalen und einer kontinentalen Identität, die dann die Sozialgemeinschaft schaffen kann, die diese Aufgaben zu tragen vermag. Und auf dem Weg werden wir dann feststellen, ja, eine Schichtung aus Identitäten, die in erster Linie regional und in zweiter Linie kontinental ist, hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber nationalen Identitäten.
Da spricht natürlich der Schweizer. Die Schweizer haben eine lange Tradition im Austarieren zwischen dem Wallis und dem Appenzeller Land und übrigens auch mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen, die es da lange Zeit gegeben hat. Also wenn beispielsweise das Frauenwahlrecht ja nun nicht überall gleichzeitig eingeführt worden ist und hat es auch ausgehalten. Es könnte ein Modell für Europa sein, muss es aber nicht.
Ich freue mich, dass der Schweizer das so sagt, weil man dem Schweizer gemeinhin auch unterstellt, dass er sich so als was Überlegenes, Besseres fühlt. Und ich denke, dass wir genau von so einer Argumentation, wie sie Herr Schlegel eben vorgetragen hat, einfach lernen können. Selbstverständlich, es ist ja Quatsch, lauter Einheitsstaaten zu schaffen oder ein einiges Europa, wo es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Transnistrien und Island. Aber eben dieses positive Annehmen dieser Unterschiedlichkeit, das wünsche ich mir viel stärker.
Und man darf eben auch nicht verwechseln, also wenn man irgendwie stark auf die Regionalität geht oder auf kleinere Verwaltungseinheiten, was das mit sich bringt für die von uns inzwischen völlig selbstverständlich empfundene Freizügigkeit in Abstimmungen. Also ich kann nur sagen, wenn man so wie ich bei Investigate Europe ein Team aus 8 Ländern koordiniert und dann hat man solche Aufgaben wie Mehrwertsteuer über Grenzen in Europa hin und her zu irgendwie organisieren und zu sehen, wie man überhaupt in so einem Team zusammenarbeiten kann, dann sieht man eben, was diese Grenzen und diese Verwaltungseinheiten selbst in der Größe, mit der wir sie jetzt zu tun haben, an Aufwand für jemanden bedeuten, der tatsächlich versucht, sich grenzübergreifend in Europa zu bewegen. Und je kleiner man diese Einheiten macht, umso mehr entsteht halt auch auf dieser Ebene. Und ich finde, das muss man sich irgendwie bewusst machen, dass solche auch Europa der Regionen etwas sind, was sich sozusagen, wenn es sich auf so eine Grenzregion bezieht, einfach das Leben auch von Pendlern irgendwie leichter machen soll, die sozusagen auf der einen Seite der Grenze arbeiten, auf der anderen leben, ihre Kinder aber auf die Schule dort schicken, weil es da eben einen freien Platz gibt und plötzlich befindet man sich in einem anderen Land und man darf diese Unterschiede, die noch bestehen, auf dieser Ebene auf keinen Fall, finde ich, unterschätzen, weil sie sind immer noch sehr groß. Und ich finde eben, man müsste diese Gleichzeitigkeit schaffen, dass man irgendwie eine Angleichung auf dieser Verwaltungsebene schafft, ohne sozusagen die Unterschiedlichkeit in der Mentalität, in der Identität und so weiter zu stark abzuschwächen. Und das ist eine unglaublich schwere Aufgabe, weil wir eben da schnell in diesen Vorwurf der Gleichmacherei kommen, wenn wir versuchen, Standards anzugleichen, wenn wir versuchen, Gesetze anzugleichen, weil es eben diese unterschiedlichen Traditionen gibt. Aber ich glaube eben, da darf man nicht nur in die Richtung der Kleinteiligkeit gehen, weil man eben sonst das Leben von sehr vielen Menschen im Alltag auch wirklich erschwert. Und gerade in Grenznähe ist das der Fall.
Ich würde noch gerne ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang anführen. Lisa Simantke hat die Geschichte mit den unterschiedlichen Steuersystemen erwähnt. Mir fällt ein, nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es 1991 Überlegungen, einen baltischen Einheitsstaat zu schaffen. Das wäre natürlich Unfug gewesen. Als es dann begann mit den drei durchaus sehr kleinen Ländern, Estland, Lettland, Litauen, war das in der Tat dann zunächst kompliziert. Schwierige Handelsbeziehungen, Grenzkontrollen, aber man kann an diesem Beispiel auch sehen, es gelang dann solche Dinge auch abzubauen. Und inzwischen hat man da drei ziemlich prosperierende Länder, die in mancher Beziehung westeuropäischen Ländern was vormachen können.
Das könnte natürlich auch auf den Punkt zulaufen, dass wir sozusagen Identität heute mehr, ich sagte das vorhin gleich am Anfang, als eine Art, na sozusagen Standortmarketing verstehen müssen. Und wenn Alexandra Rybinska hier sagt, wir Polen, wir wollen auch wahrgenommen werden, wir haben sozusagen Probleme auch mit unseren Erfahrungen, auch die mittel- und osteuropäischen Länder in diesem großen Kontext wahrgenommen zu werden, dann hat das vielleicht weniger zu tun mit einer spezifischen polnischen Identität, wo wir auch fragen könnten, ob alle 38 Millionen unter dieser einen Identität zu finden sind, sondern vielleicht zu tun mit solchen Wahrnehmungsfragen, die ja auch zu tun haben mit der Frage, warum wir Westeuropäer uns immer noch so wahnsinnig schwer tun mit slawischen Sprachen. Ist das möglicherweise eine Brücke, über die wir gehen können, dass es weniger tatsächlich um Identitäten geht, die mit Verlusterfahrungen zusammenhängen, jetzt in diesem Europa, sondern mehr mit dem, ja, mit dem Geräusch, das um uns herum sich begibt?
Ich glaube, slawische Sprachen sind schwer, weil die Aussprache sehr schwer ist. Und das, glaube ich, das kann man so einfach nicht überspringen. Das ist, ich kenne kaum jemanden, der aus Westeuropa ist und mit Leichtigkeit Polnisch gelernt hat.
Sie haben es bei mir am Anfang gemerkt.
Ja, ich habe da auch wirklich viel Verständnis für. Ich erwarte das gar nicht. Ja, natürlich hat das auch etwas mit der Marke zu tun, wie man gesehen wird nach außen hin. Natürlich ist das auch ein Bestandteil der Identität. Aber ich glaube, wir bewegen uns, also ich habe auch bei dieser Diskussion hier das Gefühl, wir bewegen uns ein bisschen so im Bereich der Utopie, was wir gerne möchten, das passiert, was wir gerne möchten, wie dieses Europa aussieht. Und das, was ich beobachte, ist eigentlich das genaue Gegenteil. Wir haben eher eine Rückkehr zu den nationalen Identitäten. Ich glaube kaum, dass, selbst wenn man das verwaltungstechnisch angeht, regionale Identitäten das ersetzen können. Ich weiß auch nicht, wie das praktisch aussehen sollte, dass die Regionen sozusagen die Funktion der Staaten erfüllen. Wie gesagt, also für mich ist immer die Gefahr eines Zerfalls, Desintegration der Europäischen Union von innen, wo wir schon eine äußere Desintegration haben, die ich nicht befürworte, möchte ich gleich unterstreichen. Ich glaube, wir haben hier zwei Ebenen. Also die eine Ebene ist die Realität und die andere ist das, was wir gerne sehen würden. Überwindung von Grenzen. Wir sehen, wir haben eine Diskussion über die Abschaffung von Schengen statt über eine Erweiterung. Wir haben wirklich eine Bewegung in die andere Richtung im Augenblick und das muss man ganz klar sagen. Und
also über die...
Vielleicht sollten wir uns mehr auf das besinnen, was... Ich glaube, die Europäische Union ist im Augenblick in einer Phase begriffen, wo sie nicht mehr vorwärts geht, sondern versucht, das zu erhalten, was ist.
Darüber denken wir jetzt kurz 2 Minuten nach. Es gibt Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann sind wir wieder zurück hier auf der
das
Leipziger Buchmesse.
Schlecht.
Das war's. Das
war die Wetter.
Das Wetter ist schlecht. Ja.
Von der Leipziger Buchmesse, das Forum im Inforadio, wir, die Identioten, Versuchung oder Ausweg Europa, seine Regionen und die Nationalismusfalle im Rahmen von Europa 21, dem Denkraum für die Gesellschaft von morgen, ein Programm der Robert-Bosch-Stiftung und der Leipziger Buchmesse. Bei mir ist der Schweizer Stefan Schlegel, Elisa Simantke, die den Rechercheverbund Investigate Europe koordiniert, Matthias Meissner vom Tagesspiegel und Alexander Rybinska, die Journalistin aus Polen. Und jetzt würde ich mal Stefan Schlegel kurz fragen, Sie arbeiten beim Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Und wir haben jetzt sehr viel von Identitäten gesprochen, die sich territorial verstehen. Gleichzeitig gibt es aber sowohl unter Erasmus-Studenten wie auch unter Geflüchteten, wie auch unter Arbeitsmigranten innerhalb Europas doch ganz andere Netzwerke. Müssen wir möglicherweise auch das Thema Identität vom Territorium richtig lösen?
Ich glaube, das ist die ganz zentrale Diskussion einer globalisierten Welt und eines Europas in einer globalisierten Welt. Wie verändern sich die Beziehungen zwischen Institutionen und Gemeinschaften zu Territorien? Und mein Zweifel würde schon beginnen bei dem, was Alexandra vorhin gesagt hat, wenn sie gesagt hat, nationale Identitäten werden wieder stärker. Ich bezweifle das. Ich glaube nicht, dass die Identitäten, die rechtspopulistische Bewegungen in Europa im Moment brauchen, nationale Identitäten sind. Ich glaube, es ist noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube, es sind völkische Identitäten und es sind zivilisatorische Identitäten. Ja? Es gibt die Idee eines Volkskörpers, der nichts damit zu tun hat, ob jemand einen deutschen Pass hat oder einen französischen Pass hat, sondern mit der Frage, gehört jemand zum Genpool oder nicht. Ja? Und das ist ein anderes und ein viel gefährlicheres Identitätsangebot, als das Teil einer Nation zu sein. Eine Alternative dazu, immer stärker auch von christlich-sozialen Parteien, in der Schweiz ist das ganz stark, hat die christlich-soziale Partei diesen Wandel vollzogen, ist weg von einer nationalen Identität hin zu einer christlich-jüdischen Identität, wobei die Religion, ihre Dogmen und ihre Glaubenssätze vollkommen entkernt worden ist und als Identitätsangebot als Klammer zur Verfügung gestellt wird, als eine Folie, auf der Kultur stattfindet und die in erster Linie dazu dient, andere und in diesem Fall Muslime und den Islam auszugrenzen. Und deshalb muss unser Zweifel sind Identitätsangebote nur territorial, schon dort, wo es eigentlich am naheliegendsten territorial wäre, nämlich bei den Identitätsangeboten der nationalistischen Bewegungen in Europa ansetzen und sagen, was so gefährlich ist an deren Identitätsangebot, ist, dass sie es verschoben haben von einem nationalistischen zu einem völkischen oder zivilisatorischen Identitätsangebot.
Wie sieht das denn, Matthias Meissner, aus, wenn man sozusagen nach unten in die Details geht, also zum Beispiel nach Sachsen. Ist Sachsen exemplarisch für solche Entwicklungen, die wir eben gehört haben, oder ist es ein extremes Beispiel? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Als eben der Begriff fiel von völkischer Identität, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil die Beschreibung so klar ist und auch auf Sachsen durchaus zutrifft. Ja? Es wird ja gar nicht mehr geguckt, wer einen deutschen Pass hat, sondern wer von der Herkunft Deutscher oder im Idealfall gar sächsisch ist und insofern nicht als fremd gelten muss. Und da bauen sich ja auch eben Ängste auf, dass Menschen anderer Herkunft, weil sie lange in einer bestimmten Gegend leben, auf einmal eine Staatsbürgerschaft bekommen. Und auch dagegen gibt es Abwehrmechanismen. Und ich finde, das passt nicht zu einer modernen Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche. Und wenn Alexandra den Begriff benutzt hat, ja, wir reden hier zu viel über Utopien. Ich finde es sehr schön, über Utopien zu reden. Und ich wünsche mir, dass Utopien möglichst dann auch umgesetzt werden.
Elisa, vielleicht habe ich einfach mit der kommunistischen Utopie schon die Erfahrung gemacht, dass ich das nicht sehr interessant finde als Angebot. Utopien sollten das bleiben, was sie sind. Utopien.
Ja, Heimat ist der Ort, an dem noch niemand war. Ernst Bloch. Ich weiß nicht, ob der neue Heimatminister der Bundesrepublik Deutschland darüber nachgedacht hat, als er der Bild-Zeitung ein Interview gegeben hat. Elisa Simantke, wo merken Sie denn tatsächlich auch in Ihrem Netzwerk, da treffen unterschiedliche Identitäten aufeinander und die tun weh, weil sie sich ausschließen? Das ist ja, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, über den man ja auch reden muss. Es gibt ja nicht nur, wir machen alle irgendwas zusammen, sondern es gibt ja auch unter bei Rechtsauffassungen oder bei anderen Dingen, nicht nur bei der Steuererklärung, tatsächlich Dinge, wo der eine Ja sagt und der andere sagt Nein in Europa.
Das ist für mich ganz schwer zu beantworten, weil ich eigentlich dieses Ausschließen so nicht erfahre. Also ich erfahre stundenlanges Ringen um Kompromisse. Dabei geht es gar nicht mal so sehr um Journalisten untereinander, als vielmehr immer die Frage sozusagen, wie kann ich das, weil das ist ja ganz wichtig in meinem nationalen Kontext, den Menschen auch vermitteln. Also weil es geht ja immer nicht nur darum sozusagen, weil wir ja jetzt auch gerade von Abgrenzung gesprochen haben, diese Bewegung ist ja nicht nur irgendwie ausschließend gegenüber Menschen, die keinen deutschen Pass haben, sondern hat auch eine ganz gewisse Auffassung von Eliten, die sie nicht zu sich zählen, zu denen Journalisten im großen Ganzen, genau wie Politiker jeglicher Form von etablierten Parteien irgendwie auch gehören. Also es ist ja sozusagen eine Abgrenzung, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfindet. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir als Journalisten oder als Menschen, die sich in so einem Team zusammentun, da eigentlich nicht so sehr die Reibung erfahren, als vielmehr sozusagen, dass wir dann aufpassen müssen, dass wir trotzdem die Dinge und die Themen dann so vermitteln, dass sie eben nicht so aussehen, wie sie kommen irgendwie von oben herab in einem kleinen elitären Kreis, der sich es eben jetzt nur leisten kann, über Grenzen hinweg zu reisen und zu arbeiten und sich die Welt anzugucken. Und dann kommt man irgendwie nach Hause und dann erklärt man den Leuten mal, wie es so läuft, weil ich glaube, das geht ganz schief. Und das ist sozusagen eher immer so die Reibung, die ich erfahre. Also dass wir dann irgendwie alle wieder sozusagen auf unseren Heimatmarkt sozusagen zurückkehren und uns dann fragen müssen, okay, das, was wir jetzt irgendwie gemeinsam recherchiert und als Erkenntnis gesammelt haben, wie können wir das vermitteln, sodass die Leute wirklich auch einen Bezug dazu haben, also Beispiele aus dem Alltag, sozusagen, damit das alles nicht sozusagen aus dieser abstrakten Journalistenwelt kommt, sondern irgendwie was auch mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Da würde ich sagen, daran liegt häufig die größere Herausforderung als in der Abstimmung am Ende untereinander.
Nun werden ja Identitäten nicht im Baumarkt erworben und dann zu Hause zusammengeschraubt. Sie wachsen und sie werden auch vor allen Dingen familiär tradiert. Und deshalb würde ich eigentlich ganz gerne in dieser Runde, wir kommen so allmählich zum Ende, fragen, wie ist das denn eigentlich, wo müssen wir denn aufpassen, dass wir nicht Dinge auf diesen Wegen, die wir jetzt beschreiten, ob es utopische sind oder reale, verlieren, also dass Dinge nicht mehr tradiert werden, dass Dinge erst wieder nach 200 Jahren auftauchen und dann plötzlich ganz gewaltsam. Wir haben ja gesehen, wenn bestimmte Erfahrungen, wenn bestimmte spezielle Traditionen unterdrückt werden, dass die dann eruptiv vor einem Vierteljahrhundert etwa auf der Balkanhalbinsel dann aufbrechen. Also auf was müssen wir denn bei all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, sehr genau Acht geben, was wir bewahren wollen von gestern über heute für morgen? Stefan Schlegel.
Ja, ich bin froh, dass diese Frage gestellt wird, weil meine Partnerin und ich, sie kommt aus derselben Gegend wie ich, werden nächstens ein Kind bekommen. Und da stelle ich mir schon die Frage, wenn dieses Kind nicht am selben Ort aufwächst wie wir, was ist dann das Heimatangebot und das Identitätsangebot, das wir ihm machen können? Unseres hat so unkompliziert gewirkt im Verhältnis zu diesem. Wir sind einfach dort aufgewachsen, wo unsere Eltern auch aufgewachsen sind. Und ich habe eine ganz unverkrampfte Beziehung. Ich bin dort einfach gern groß geworden und ich glaube, ich kann damit ein Heimatgefühl erden, ohne irgendjemandem weh zu tun, ohne irgendjemanden auszuschließen. Ich finde, das ist ein inklusiver Heimatbegriff und ein Ort, an den ich gerne zurückgehe. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das weitergeben kann, wie das in dieser viel mobileren Realität, in dieser viel europäischeren Realität, die meine Generation im Verhältnis zu der meine Eltern prägt, weitergegeben werden kann. Ich glaube, es wird eine Mischung sein aus eine Möglichkeit dort, wo dieses Kind dann eben groß wird, eine Heimat und eine regionale Identität erwerben zu können und aufwendig und sorgfältig zu vermitteln versuchen, was an unserer Kindheit wertvoll war, was wir dort mitgenommen haben, weshalb das schön und prägend war für uns, dort groß zu werden.
Alexander Rybinska?
Also wenn das so gelingt wie bei Stefan Schlegel, ist es schön. Bei mir ist es tatsächlich so, da ist irgendwie so ein bisschen Mix dabei. In Hessen bin ich aufgewachsen, ich habe lange in Sachsen gelebt. Mein einer Opa war Woliniendeutscher, der andere stammte aus dem thüringischen Teil des Eichsfeldes. Meine Oma war Lettin. Da ist so ein Mix, dann hat man nicht so ein stark verankertes Heimatgefühl. Ich kann das nachvollziehen, dass man damit gut leben darf, aber... es ist halt immer schade, wenn Heimat im Sinne von Heimatschutz, ich muss da leider irgendwie bei Seehofer jetzt immer dran denken, missbraucht wird.
Ah ja, klar.
Ja, ich bin in verschiedenen Ländern aufgewachsen, am allerwenigsten in Polen, das ich im Alter von 6 Jahren verlassen habe und habe mir dementsprechend natürlich auch Elemente anderer Kulturen weiter angeeignet. Aber trotzdem fühle ich mich 100% als Polin. Woran das liegt, weiß ich nicht, habe nie versucht, das besonders zu ergründen. Aber Tatsache ist, dass dieses Polen wollte ich immer zurück. Irgendwann, wenn es denn möglich wird, nach dem Fall des Kommunismus, wollte ich zurück. Ich glaube, also ich wünsche mir eine Diskussion, würde mir eine Diskussion wünschen über Europa, über Identität, die etwas weniger negativ behaftet ist. Ich habe aus dieser Diskussion von Herrn Schlegel erfahren, dass sogar das Wort Zivilisation jetzt negativ behaftet ist.
Zivilisationismus.
Ja, Zivilisationismus. Ich kannte das Wort nicht mal. Es kommen immer neuere Begriffe hinzu, die diese Diskussion in ein Minenfeld verwandeln, ein politisch korrektes Minenfeld, wo man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf und es sehr schwer ist, bestimmte Gedanken zu formulieren. Es wäre wünschenswert, man wird ja dann als Rechtspopulist bezeichnet. Es wäre also wünschenswert, es wäre etwas weniger ideologisch behaftet und etwas weniger negativ behaftet. Ich glaube, Sie sprachen von der jüdisch-christlichen Zivilisation. Ich glaube, das hat mit Religion nichts zu tun. Ich meine, das religiöse Element ist im Nationalstaat im Westen überhaupt nicht mehr vorhanden. In Polen vielleicht gibt es noch ein religiöses Element, im Westen Europas gibt es das überhaupt nicht mehr.
Aber es ist doch ein großer Teil der polnischen Identität, zumindest habe ich das so wahrgenommen.
Ja, in Polen, ja.
So wahrgenommen.
Ja, Polen natürlich.
Nicht bei allen Polen, sondern aber auch das Selbstverständnis über die Zeit der Nichtstaatlichkeit, also Polen als Christus der Völker.
Ja, natürlich. Also, das hat ja auch bewirkt, dass Polen überlebt hat als Nation. Das war ja eines der Elemente, das bewirkt hat, dass über 130 Jahre, wo es keinen polnischen Staat gab, die Polen überlebt haben als Nation und dass es uns heute noch gibt. Und dieses Element hat eine Rolle gespielt, es wird aber schwächer jetzt im 21. Jahrhundert, schwächt sich ab. Aber im Westen gibt es kein religiöses Motiv mehr. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist, selbst die Aufklärung stammt ja aus der christlich-jüdischen Tradition. Die universellen Menschenrechte stammen aus der christlich-jüdischen Tradition. Und ich weiß nicht, Herr Schlegel, warum das negativ behaftet ist für Sie.
Sie stammen aus dem Konflikt mit der christlich-jüdischen Religion. Und es ist im Konflikt, in der Auseinandersetzung.
Nein, Sie stammen aus dem römischen und dem kanonischen Recht.
Mit christlicher Religion.
Die universellen Menschenrechte gäbe es unter das römische und das kanonische Recht nicht.
Das Spannende daran ist, dass wir merken, dass wir, wenn wir über Identität reden, sehr schnell im Bereich von Genese und Geltung sind. Dass etwas entstanden ist und dass etwas Gültigkeit hat, das hängt miteinander zusammen, ist aber nicht identisch. Ganz neues Thema, habe ich mal als Philosophiestudent drüber eine Arbeit geschrieben, möchte ich aber nicht vorlesen. Elisa Simantke.
Ich komme jetzt wieder kurz ins Persönliche zurück. Ich habe eine Tochter, die ist 2 Jahre alt und ihre Eltern hätten sich ohne den Fall der Mauer nie kennengelernt. Und das ist für mich schon eine Motivation, diesem Kind eine Sicherheit und eine Liebe mitzugeben für den Rest seines Lebens, dass sie hoffentlich dazu befähigt, in einer sich verändernden Welt mit einer Sicherheit und einer irgendwie Verbundenheit unterwegs zu sein, die eben sich nicht dadurch definiert, sich von anderen abzugrenzen, sondern eine Selbstsicherheit schafft, in einer, ich sage mal, verbundenen Welt, ja, die Inklusion möglich macht, so dass sie das Gefühl hat, dass sie alles kann und manches muss, so ist es eben im Leben, aber dass das eben nicht alles eine große Bedrohungslage ist, die irgendwie uns zum inneren Rückzug zwingt, weil ich glaube, das wäre traurig.
Wir hoffen, dass es den Denkraum für die Geschichte von morgen Europa 21, der Leipziger Buchmesse und der Robert-Bosch-Stiftung noch ziemlich lange gibt, damit wir in 10 Jahren vielleicht mal wieder in dieser Runde darüber diskutieren, was unsere jetzigen Erfahrungen sind und was aus unseren damaligen Erfahrungen wurde. Danke, sage ich Stefan Schlegel vom Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen und Vorstandsmitglied der liberalen Bewegung Operation Libero der Schweiz. Danke, sage ich Elisa Simantke vom Rechercheverbund Investigate Europe. Danke, sage ich Alexandra Rybinska von, ich versuch's nochmal, die Journalistin, die bei Wipolitize.pl und bei Gigi, ja.
Sehr gut.
Ich glaube, wir müssen uns immer mehr in Europa gegenseitig soufflieren. Wenn wir dann plötzlich die Argumente der anderen Seite auch mal aussprechen und sie bewegen, könnte das interessant werden. Worüber wir nicht gesprochen haben, ist die Frage, wo sozusagen die Grenzen des Bogens sind, der Argumente, die wir gemeinsam zulassen wollen und nicht zulassen. Das wird hier auf der Leipziger Buchmesse intensiv besprochen. Das war das Forum im Inforadio. Danke, sage ich meinen Gästen. Danke, sage ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.